HR Info. Kultur.
Verlage, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, Buchhändler, die fantasievolle Wege suchen, um ihre Waren an den Mann oder die Frau zu bringen. Zum Beispiel mit Fahrrad kurieren. Kurzum, durch Corona ist die Welt, auch die Welt der Bücher, aus dem Fugen geraten. Umso bemerkenswerter ist, wenn gerade in solchen Zeiten die Branche, und damit sind gemeint Autoren, Buchhändler und Verlage, sich solidarisch untereinander verhalten. Darauf verweist der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Alexander Skipis.
Bis jetzt stelle ich fest, dass der Zusammenhalt enorm ist und man sich gegenseitig unterstützt. Gerade auch was die ganzen Lieferketten in unserer Branche angeht, das ist für alle eine höchste Anstrengung. Das ist einfach eine großartige Leistung und die funktioniert nur, wenn alle so zusammenhalten, wie sie jetzt zusammenhalten. Und ich bin sicher, dass das in der Buchbranche auch die Krise überdauern wird.
Alexander Skipis begrüßt die Soforthilfen der Bundesregierung, die der Buchbranche eine gewisse Sicherheit verschaffen. Zumindest für einige Zeit. Gleich mehr dazu im Gespräch. Die weiteren Themen in dieser Sendung: Das neue Streaming-Dienstangebot von Disney Plus geht in Deutschland an den Start. Und unser Kulturtipp. Wir präsentieren Ihnen heute einen Architekturführer durch die Metropolregion Rhein-Main. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Als erstes wollen wir uns aber an ein unbezwingbares Dorf in Gallien erinnern, oder besser gesagt an seinen Erfinder, den Zeichner der weltberühmten Asterix-Comics Albert Uderzo. Er starb Anfang dieser Woche im Alter von 92 Jahren. Gemeinsam mit dem Autor René Goscinny erschuf Uderzo unter anderem den kleinen Gallier Asterix und sein gallisches Dorf, das den römischen Besatzern unbeugsam die Stirn bietet. 34 Asterix-Bände wurden es insgesamt, die in mehr als 100 Sprachen übersetzt wurden. Beim Teutates.
Ja, im Jahre 50 vor Christus war das ganze Gallien von den Römern besetzt. Das Ganze? Oh nein, es gab da noch ein kleines Dorf.
Und es gibt kaum einen, der die Bewohner dieses kleinen Fleckchens nicht kennt. Den knollennasigen Gallier Asterix, seinen beleibten Freund Obelix und die restliche renitente Bande, die Julius Caesar und seine Legionäre regelmäßig in tiefe Verzweiflung stürzen. Dass es diese wunderbaren Gestalten gibt, verdankt der Comicleser ihm, Albert Uderzo. Geboren als Kind italienischer Einwanderer 1927 in der Nähe der Stadt Reims, zeichnete er schon als junger Mann gerne und vor allem gut. Trotzdem einen Beruf aus dem Talent machen, Uderzo zögerte und dann hat ihn doch einer überzeugt. Disney hat mich schon wahnsinnig stark beeinflusst. Ich kannte ihn zwar nicht persönlich, er mich übrigens auch nicht, aber ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie Zeichner geworden. Eigentlich wollte ich Mechaniker werden. Welch herrliche Figuren und witzige Gestalten wären dann den Comicfreunden dieser Welt verloren gegangen. Allen voran Asterix und seine Mischpoke. Die hat Albert Uderzo zusammen mit seinem Kollegen und Texter René Goscinny ins Leben gerufen. Zwei Einwandererkinder, Goscinnys Eltern stammten aus Polen, erfanden also den gallischen Urfranzosen Asterix.
Dem besten Krieger des Dorfes.
Was Uderzos eigene Leistung an dieser genialen Zusammenarbeit mit Goscinny angeht, ergibt sich bescheiden. René war ein heller Kopf. Den Erfolg, den wir hatten, das ist vor allem sein Verdienst. Ich musste ihm einfach nur folgen und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin froh, dass wir zusammengearbeitet haben. Es war Hochachtung, die Uderzo vor der Arbeit seines Partners hatte. Beide verband zudem eine tiefe Freundschaft. Als Goscinny im November 1977 plötzlich stirbt, beschloss Uderzo mit dem Zeichnen aufzuhören. Nach seinem Tod war alles vorbei. Ohne ihn wollte ich nicht mehr weitermachen. Ich fühlte mich verloren. 2 Jahre lang war ich in diesem Nebel gefangen. Letztendlich waren es dann die vielen Leser, die den Zeichner und Asterix-Vater wieder zurück in die Realität geholt haben. Sie schrieben ihm Briefe. Und sie sagten mir, Sie sind vielleicht der Autor, aber ohne uns wären Sie nichts. Uns verdanken Sie den Erfolg Ihrer Figuren. Und damit hatten Sie recht. Ich verdanke meinen Lesern unfassbar viel. Uderzo machte weiter allein. Er schickte seine gallischen Helden bis ins Morgenland, ließ das kleine Dorf sogar von Außerirdischen heimsuchen, was nicht bei allen Fans Anklang fand. Doch der Erfolg der neuen Abenteuer gab ihm recht. 34 Asterix-Bände hat Uderzo in seinem Leben gezeichnet.
Salute! Guten Tag!
Alle wurden in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Mit 84 schließlich entschied sich der Zeichner, sich zurückzuziehen, übergab die Feder an Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry. Die Figuren, sagte Uderzo, gehören nicht ihm, sie gehören dem Leser.
Sabine Wachs erinnerte an Albert Uderzo, Zeichner der weltberühmten Comicfiguren Asterix und Obelix. Er verstarb Anfang dieser Woche. 34 Comics von Asterix und Obelix gibt es, alle mit Sicherheit in einer Buchhandlung zu haben, die bei Ihnen in der Nähe ist. Aber den Buchhändlern geht es im Moment nicht besonders gut. Sie müssen wegen Corona ihre Geschäfte schließen und manchen Buchhändler treibt die Existenzangst um. Wie gut, dass die Bundesregierung diese Woche beschlossen hat, staatliche Soforthilfen zur Unterstützung der Buchbranche ins Leben zu rufen. Vor der Sendung habe ich dazu mit Alexander Skipis gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Herr Skipis, wie sehen diese Hilfen konkret aus und wie bewertet der Börsenverein diese Unterstützung?
Ja, um die Bewertung vielleicht vorwegzunehmen, wir sind sehr, sehr froh darüber, dass die Bundesregierung sehr schnell entschieden hat und hoffen, dass die Umsetzung jetzt genauso schnell geht, sodass die ersten Gelder nächste Woche auch tatsächlich fließen können. Ja, die Kultur, der Buchbereich ist sehr intensiv in diesen Paketen mit vertreten. Und da gibt es eben mehrere Punkte in diesem Paket, die auch Buchhändlerinnen und Buchhändlern und Verlegerinnen und Verleger zugutekommen werden.
Nämlich?
Das ist einmal, die nennen es Sozialschutzpaket. Da geht es hauptsächlich um Solo-Selbstständige, aber natürlich auch um Buchhändler und Verleger, denen der Lebensbedarf jetzt ausgeht und sie Unterstützung brauchen. Es wird bewusst nicht Hartz IV oder Grundsicherung genannt, sondern eben das ist das Sozialschutzpaket, in dem eine Unterstützungsleistung für ein halbes Jahr erstmal mit monatlich 1.600 Euro circa erfolgen soll. Und dazu käme dann noch die Miete für die entsprechende Wohnung, in der man zurzeit lebt. Das heißt, das ist schon mal eine massive Unterstützung derer, die sofort durch diese Krise auch in ihrer Existenz bedroht sind.
Mhm. Meine Frage anschließend wäre, würde diese Hilfe ausreichen? Denn im Prinzip weiß ja noch keiner, wie lange diese Corona-Krise dauern wird und wie lange die Buchhandlungen zum Beispiel geschlossen bleiben müssen.
Ja genau, aber das weiß ja eben keiner. Und deswegen halte ich es für eine gute Entscheidung zu sagen, das gilt jetzt erstmal für ein halbes Jahr. Und dann muss eben neu entschieden und neu nachgedacht werden. Also da sehe ich eigentlich kein Problem drin. Wir alle wissen nicht, wie lange diese Schließungen und diese Maßnahmen wirklich dauern müssen, um letztendlich das Virus zu besiegen. Deswegen halte ich so eine Frist von einem halben Jahr für sehr vernünftig.
Kann der Börsenverein des Deutschen Buchhandels selbst noch irgendwie eingreifen, um die Lage kleinerer Buchhändler und Verlage zu verbessern oder zu unterstützen?
Das ist materiell gesehen sehr schwierig für uns. Wir haben jetzt gerade einen Beschluss gefasst, dass wir den Einzug der Mitgliedsbeiträge, die quartalsmäßig eingezogen werden, um einen Monat verschieben. Das ist eine Geste des Börsenvereins, weil wir auch damit sagen wollen, wir wissen, in welchen Schwierigkeiten ihr seid. Und deswegen arbeiten wir alle auch am Limit, um euch zu unterstützen. Mhm. Aber es gibt ja noch in diesem Paket einen zweiten Punkt, der besonders wichtig ist, gerade für die kleineren und mittleren Unternehmen. Das ist diese Sofortliquidität. Das ist gegliedert nach Größe des jeweiligen Unternehmens. Bis 5 Vollzeitangestellte gibt es für 3 Monate 9.000 Euro und ab 5 bis 10 Vollzeitangestellte 16.000 Euro. Das soll ohne jegliche Prüfungen nur mit einem Antrag möglich sein. Also ich denke, das wird unseren Buchhändlern und Verlegern sehr helfen, weil sie eben sofort über Geld verfügen, um ihre eigene Miete beispielsweise zahlen zu können. Das war übrigens eine der Grundlagen, die wir auch in unseren Gesprächen mit der Politik immer wieder vertreten haben, da die Finanzdecke dieser Unternehmen relativ gering ist. Führt ein Umsatzausfall sofort zu der Frage, wie zahle ich meine Miete? Und diese Mieten haben wir hochgerechnet und die stecken auch da in diesen Beträgen drin.
Viele Buchhändler, Herr Skipis, sind in dieser Corona-Krisenzeit eigeninitiativ geworden, organisieren Buchverkauf online beispielsweise, liefern ihre Bücher per Fahrrad an die Stammkunden selbst. Sollen die das weiterhin machen?
Auf jeden Fall. Ich finde das großartig, was da gerade passiert, dass die Buchhändler eben sich jetzt darauf besinnen, den Kunden, wie auch immer es möglich ist, mit Büchern zu versorgen. Und dazu würde ich auch ehrlich gesagt richtig aufrufen, dass sich Leserinnen und Leser gut überlegen sollen, wo sie jetzt ihre Bücher bestellen. Denn der örtliche Buchhändler hat nicht nur die persönliche Beratung zu bieten, sondern eben auch einen umgehenden Lieferservice, der entweder über Nacht oder gar mit Fahrradkurier oftmals schon am selben Tag das Buch ausliefern kann. Und das ist ein Riesenvorteil gegen Online-Händler wie Amazon, die das alles nicht können. Und wir haben ja alle gelesen, dass Amazon jetzt seine Lieferpriorität für Bücher heruntergestuft hat. Mhm. Dazu kann ich nur sagen, die Gesellschaft ist jedenfalls, was das Buch angeht, auf einen Händler wie Amazon nicht angewiesen. Die Infrastruktur des Buchhandels ist so perfekt, dass eben jeder Buchhändler auch über einen Webshop verfügt und über die Initiativen, Kunden auch per telefonischer Bestellung sofort zu beliefern. Also insofern würde ich dazu gerne aufrufen zu sagen, kauft beim örtlichen Buchhändler, wenn ihr wollt, dass der auch in 2-3 Monaten noch da ist.
Es gibt jetzt eine Frage zum Schluss. Verlag, Buchhandlungen, Autoren, wie solidarisch ist die Branche in Corona-Zeiten? Welchen Eindruck haben Sie?
Also Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, in Krisenzeiten zeigt sich der Charakter des Menschen. Bis jetzt stelle ich fest, dass der Zusammenhalt enorm ist und man sich gegenseitig unterstützt. Gerade auch, was die ganzen Lieferketten in unserer Branche angeht. Das ist für alle eine höchste Anstrengung. Denn wenn Sie bedenken, dass die Bücher nach wie vor über Nacht zum Buchhandel gebracht werden. Und ich habe jetzt 2-mal bei meinem Buchhändler Bücher bestellt. Die waren sofort am nächsten Tag da. Das ist einfach eine großartige Leistung und die funktioniert nur, wenn alle so zusammenhalten, wie sie jetzt zusammenhalten. Und ich bin sicher, dass das in der Buchbranche auch die Krise überdauern wird.
Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Danke Ihnen für dieses Gespräch und bleiben Sie gesund.
Dankeschön, Herr Diaz. Sie auch, bitte.
Anna Döpfner ist einer jener Buchhändlerinnen, die gegenwärtig mit viel Fantasie versuchen, ihren Buchladen über Wasser zu halten. Anna Döpfner ist Inhaberin der Buchhandlung Bergen Erlesen in Bergen-Enkheim. Ich habe sie vor der Sendung sprechen können. Frau Döpfner, wissen Sie schon, wie lange Ihre Buchhandlung geschlossen bleiben soll?
Nein, da gab es noch keine richtige Aussage. Also viele reden ja irgendwie so von nach den Osterferien, aber das muss man wahrscheinlich wirklich noch mal sehen. Ich glaube, Herr Bouffier hatte sich dazu jetzt auch erstmal gar nicht richtig geäußert. Das war erstmal bis auf Weiteres.
Und Frau Döpfner, wie versuchen Sie denn dennoch Ihre Bücher an die Kunden zu bringen? Welche Strategie fahren Sie?
Genau, also es gibt natürlich auf der einen Seite einen Online-Shop, wo auch kräftig drüber bestellt wird. Das läuft dann so, dass die Kunden, also es läuft schon über die Buchhandlung und die werden aber direkt vom Großhändler von Libri beliefert. Also es geht eigentlich auch relativ schnell, obwohl ich glaube, die Post jetzt auch langsam ein bisschen schwächelt. Und die andere Möglichkeit ist, dass man mich per E-Mail oder per Telefon erreichen kann und ich Bestellungen aufnehme und vor allem hier im Ort dann meinen Lieferservice anbiete. Also da.
Zeigen sich denn Ihre Kunden solidarisch mit Ihnen? Also kaufen Sie tatsächlich noch viele Bücher bei Ihnen?
Also wenn es eine gute Sache an der ganzen Situation gibt, dann ist es wirklich das, dass ich eine Riesenunterstützung erfahre. Heute war zum Beispiel so ein Tag, dass ich habe immer noch Pakete hier stehen, die noch ausgeliefert werden müssen. Also es ist total schön und Kunden kaufen einfach sozusagen Gutscheine einen Wert, weil sie sagen, sie haben gerade keine Buchwünsche, aber wollen trotzdem was tun. Und da ist eine Riesensolidarität.
Das heißt, Sie fungieren inzwischen als Paketverteiler, kann man das so sagen?
Ja, ich habe innerhalb von wenigen Stunden auf einen Versandhandel umgestellt, muss man schon sagen, ja.
Jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, solchen kleinen Unternehmen wie den Ihrem völlig unbürokratisch Geld zur Verfügung zu stellen. Werden Sie das beantragen?
Also jetzt im März, muss ich sagen, geht es mir wirklich gar nicht so schlecht. Muss man natürlich jetzt abwarten, wie der April, der Mai, der Juni, je nachdem, wie lange das jetzt auch andauert, so laufen. Und dann würde ich das schon beantragen, wenn ich da in Schieflage gerate.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Strategie, die Eigeninitiative von Ihnen plus der finanziellen Unterstützung durch die Bundesregierung, die immerhin für die kommenden 6 Monate sein soll, dass das ausreichend sein wird?
Also im Moment fühlt es sich so an. Allerdings muss man wahrscheinlich auch sehen, dass das jetzt noch nicht so lange ist, dass der Laden geschlossen ist. Es ist natürlich jetzt auch noch so eine Welle an Solidarität und die Menschen wollen irgendwie noch was tun. Das muss man irgendwie noch mal sehen, wie das dann nach 2-3 Monaten ist, ne? Wenn alle wirklich dann immer nur zu Hause bleiben, was das auch mit den Menschen macht, ob es so eine Art Lagerkoller gibt und das dann auch abreißt. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht so sagen.
Erzählen Sie uns mal, wo liegt denn Ihre Buchhandlung?
Genau, also die ist in Bergen, eigentlich da sehr zentral. Ich meine, in Bergen gibt es nicht mehr allzu viele Geschäfte, muss man auch sehen. Und also ich habe ja auch erst vor jetzt in fast 4 Jahren eröffnet hier. Ich muss sagen, es ist schon ein sehr gutes Publikum. Das habe ich schon immer mal gemerkt, dass es auch sehr treue Stammkunden sind. Die sorgen sich schon, also wie geht das weiter mit der Buchhandlung? Wie ist das für uns jetzt als Team? Und freuen sich dann, wenn sie hören, dass doch noch Bestellungen kommen und dass es uns bisher noch ganz gut geht.
Warum haben Sie sich dazu entschlossen, Buchhändlerin zu werden? Was ist das Faszinierende für Sie an diesem Job?
Ach, das ist immer so eine schwere Frage. Ja, also ich hab erstmal ein Studium gemacht zur Übersetzerin, wo man ja auch irgendwie mit Sprache so zu tun hat. Aber da habe ich gemerkt, dass mir dieses Übersetzen so im stillen Kämmerlein irgendwie gar nicht so sehr liegt. Und dann habe ich irgendwie nochmal umgeschult auf Buchhändlerin. Man sagt natürlich immer, weil man gerne liest. Nee, aber auch der Kundenkontakt, das fehlt mir jetzt auch total. Das macht mir eigentlich auch total viel Spaß. Das fällt ja jetzt erstmal alles weg.
Anna Döpfner war das, Inhaberin der Buchhandlung Bergen Erlesen aus Bergen-Enkheim. Danke Ihnen für das Gespräch und ja, viel Durchhaltevermögen und Durchhaltewillen.
Dankeschön.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Beim Buchhändler Ihres Vertrauens die Bücher kaufen, das sagt auch unser heutiger Kulturtippgeber Hauke Hückstedt, Leiter vom Literaturhaus Frankfurt.
HR Info. Kulturtipp.
Was uns allen im Moment ja am meisten fehlt und was wir am meisten vermissen, ist, dass wir bei diesem Frühlingswetter hinaus können und Fahrrad fahren können, spazieren gehen können, ins Café uns setzen können, uns einfach in unserer Umgebung wieder umschauen können. Und deswegen habe ich einen ganz fantastischen Tipp, wie man das trotzdem nicht vermissen muss. Es gibt nämlich gerade frisch erschienen einen Architekturführer Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main aus dem ganz fantastischen Dom Publishers Verlag. Es ist ein fantastisch gemachter Architekturführer für die Rhein-Main-Region mit wunderbaren Farbabbildungen, fantastischen Texten von Architekten gemacht. Man kann sich mit diesem Führer mit zahlreichen Abbildungen ganz wunderbar durch Frankfurt, Mainz, Offenbach, einfach durch unsere große Region, die ja wirtschaftlich eine der stärksten ist, bewegen, entdeckt Sachen, die man vorher übersehen hat, findet was zur Hafeninsel in Offenbach, zum Riedberg, die ganze neue Altstadt Frankfurts, jedes einzelne Haus ist mit Beschreibungen, architektonisch relevanten Beschreibungen versehen. Also wer auch immer es gerade vermisst, und ich glaube, wir vermissen es alle, sich frei bewegen zu können, dieses Buch eröffnet uns die Möglichkeit, sich wirklich frei zu bewegen. Es kostet 48 Euro, aber es ist jeden Euro wert. Und man hat sehr lange Freude daran, erst recht, wenn wir alle wieder raus dürfen auf die Straße. Meine Empfehlung ist also der Architekturführer Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main aus dem Dom Publishers Verlag. Am besten, wenn Ihnen gelegen ist an Ihrer Buchhandlung vor Ort, bestellen Sie es dort im Onlineshop Ihrer Buchhandlung um die Ecke und holen Sie es sich ab oder lassen Sie es schicken. Das ist mein Tipp. Viel Spaß, bleiben Sie munter und fröhlich und kreativ.
Hauke Hückstedt, Leiter vom Literaturhaus Frankfurt, empfiehlt den Architekturführer für die Metropolregion Rhein-Main. Erschienen bei Dom Publishers. Mehr als ein Dutzend Streaming-Dienste gibt es derzeit in Deutschland. Sie heißen Netflix, Apple TV, Google Play oder Amazon Prime. Ab jetzt gesellt sich ein neuer dazu, Disney Plus. Der neue hat zwar zunächst ein deutlich schmaleres Programmangebot als die großen Konkurrenten, doch der Unterhaltungsriese setzt auf die Anziehungskraft der eigenen Produktionen. Dazu gehören Verfilmungen der Marvel-Reihe oder das umfangreiche Kinderprogramm. Katharina Wilhelm mit Details.
Unterhaltung für die ganze Familie, das verspricht der neue Streamingdienst Disney Plus, der nun auch in Deutschland startet. Inhaltlich kann Disney mit Schwergewichten aufwarten. Nicht nur die eigenen Disney-Filme von Die Schöne und das Biest bis zu Mickey Mouse. Das Comic-Universum Marvel gehört beispielsweise mittlerweile zu Disney dazu. Aber auch Pixar, Fox, National Geographic und Lucasfilm, sprich die Star Wars-Filme. Mit großen Namen will Disney also Zuschauer anlocken und mit exklusiven Eigenproduktionen, wie zum Beispiel der Star Wars-Serie The Mandalorian, die den Konzern rund 100 Millionen US-Dollar gekostet hat.
Das ist nur ein kleiner Vorschuss. Ich habe ein Kamtono voll Beskar, das auf Sie wartet nach Auslieferung des Zielobjekts.
Lebend.
Ja, lebend.
Knapp 7 Euro kostet das monatliche Disney Plus Abo in Deutschland und ist damit etwas günstiger als Netflix in seiner einfachsten Variante. Ohnehin stellt Disney Plus eine enorme Konkurrenz für andere Angebote dar, wie zum Beispiel Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Maxdome und andere Streaming-Plattformen. Doch ob Disney damit auch gleich das Aus für andere Streaming-Dienste bedeutet? Nein, meint Marktanalyst Dan Rayburn.
People love to compare Netflix to Disney.
Die Leute lieben es, Disney und Netflix zu vergleichen, aber sie sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Netflix produziert ganz andere Inhalte als das familienfreundliche Disney. Netflix ist aber vor allem eine Streaming-Plattform. Disney hat noch Kreuzfahrtschiffe und Freizeitparks. Sie lassen sich so ohne weiteres also nicht vergleichen. 167 Millionen bezahlte Mitgliedschaften in mehr als 190 Ländern zählt Netflix derzeit als Marktführer. Bei dem Dienst Disney Plus, der bereits im November unter anderem in den USA und Kanada gestartet ist, waren es zuletzt fast 29 Millionen Abonnenten. Ein guter Einstieg in den Markt. Sowieso scheint diese Zeit gerade fast ideal zu sein, um mit einem Entertainment-Programm für zu Hause zu starten. In der Coronavirus-Krise verbringen schließlich viele Menschen Zeit daheim und freuen sich wahrscheinlich über Unterhaltung auch auf dem Bildschirm. Doch insgesamt scheint die Corona-Krise für die Entertainment-Branche, zu der eben auch Disney gehört, eher problematisch zu sein. Disney leidet zum Beispiel unter der Schließung seiner Freizeitparks. Außerdem wurden wichtige Filmpremieren, wie beispielsweise für den Kinofilm Mulan, verlegt. Andere Serienproduktionen liegen außerdem auf Eis, weil sie wegen der Ansteckungsgefahr am Set nicht produziert werden können. Ein Problem, etwas zum Schauen zu finden, sollte es trotzdem erst einmal nicht geben. Schließlich ist allein die Auswahl bei Disney Plus mit fast 1000 Serien und Filmen groß genug.
Der neue Streamingdienst Disney Plus geht in Deutschland an den Start. Genau zu der Zeit, an dem die Menschen gezwungen sind, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Katharina Wilhelm berichtete. Am Anfang dieser hr-Infokultursendung erinnerten wir an den Anfang der Woche verstorbenen französischen Zeichner Albert Uderzo. Auch Anfang dieser Woche ist in Paris der weltberühmte Saxophonist und Afro-Jazz-Star Manu Dibango verstorben. Dibango galt vielen als eine der musikalischen Stimmen Afrikas. Seit Beginn seiner Karriere setzte er sich intensiv für die Belange der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent ein. Dafür wurde Dibango 2004 von der UNESCO als Künstler für den Frieden ausgezeichnet. Manu Dibango ist aber vor allem als Musiker berühmt geworden, durch die Verbindung von Jazz mit traditioneller kamerunischer Musik und der populären kamerunischen Tanzmusik Makossa hat er einen ganz eigenen Musikstil entwickelt. Martin Bohne mit einem Nachruf.
Die Musikerkarriere von über 60 Jahren geht damit zu Ende. Geboren wurde Manu Dibango 1933 im Kamerun. In einem Interview mit Radio France Internationale im letzten Jahr erinnert er sich an diese Zeit. Ich komme aus einem Land, wo es den Beruf des Musikers nicht gab. Es gab Leute, die Musik machten. Man rief sie zu Hochzeiten oder zu anderen Familienfesten. Also die einzige Musik, die es gab, war Halleluja. Seine Leidenschaft für die Musik entwickelte Manu Dibango dann in Frankreich, wohin ihn seine Familie mit 15 Jahren schickte. Er schmiss seine Studien hin für die Musik, woraufhin ihm sein Vater die Unterstützung strich.
La musique, j'ai toujours aimé.
Ich habe die Musik immer geliebt. Ich hatte nie einen richtigen Karriereplan. Es war so etwas wie eine innere Macht, die mich in diesen Beruf getrieben hat, zum Unbekannten. Ich wusste nie etwas und ich weiß auch heute nichts. Das Einzige, dessen ich mir sicher bin, ist, dass ich immer diese Leidenschaft für mein Metier habe. Für Manu Dibango gab es keine musikalischen Grenzen. Er brachte alles zusammen, Jazz, die Musik seiner Heimat, bis hin zur klassischen Musik. Und schrieb damit, nach Ansicht von André Manoukian, Musikgeschichte. Für alle Musiker meiner Generation war er eine Art Großvater. Er war immer eine Länge voraus. Er hat die Weltmusik erfunden, bevor es das Wort gab. Er hat in gewisser Weise den Jazz aus Amerika zurück nach Afrika geholt. Seine Interpretation des Jazz war den Wurzeln näher. Ich würde sagen, sie war fundamentaler. ...1972 kam der internationale Durchbruch für seinen Afro-Jazz-Stil. Mit Soul Makossa war er auch in den USA sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass sich nach Überzeugung Manu Dibangos Superstar Michael Jackson daran bedient hat. Am Ende musste Jackson eine finanzielle Entschädigung zahlen. Dibango arbeitete mit vielen Größen der Musikszene zusammen. so Yusso N'Dour, Peter Gabriel, Herbie Hancock, Serge Gainsbourg oder Nino Ferrer. Doch im vergangenen Jahr war er zum 60. Bühnenjubiläum auf Tour mit seiner Soul Marcossa Gang, unter anderem beim Jazzfestival in Marciac.
Martin Bohne mit einem Nachruf auf den verstorbenen Jazzmusiker Manu Dibango. Soweit HR Infokultur. Die Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.